Es war schon ein rechtes Gebetsanliegen. Und ich habe damals schon auch Angie gesagt, ich bin überzeugt, der Herr hat jemanden vorbereitet, auch wenn wir das noch nicht wissen. Er weiß schon alles weit voraus. Und das gilt auch für uns alle. Das ist manchmal so tröstlich, wenn wir die Dinge gar nicht verstehen, die um uns herum geschehen. Aber wir wissen, Gott hat alles schon, er weiß alles. Das Vergangene und das Zukünftige. Amen. Wir kommen da auch zu, das sind wir eigentlich schon beim Thema, Himmel auf Erden. Und das hat so ein bisschen den Untertitel, freue dich auf dein himmlisches Erbe. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht das auch schon gehört oder ich mal eine Frage, wer von euch hat GoP Superpunkte, wer sammelt die? Oder Cumulus? Habt ihr auch schon euer Guthaben vergessen? Also ich vergesse das ständig. Da bekomme ich plötzlich einen Brief, ich soll mal wieder was eintauschen oder so. Und ich mache es dann meistens trotzdem nicht. Keine Ahnung. Aber schlimmer ist es, dass auf den Banken 3 Milliarden Franken Pensionskassenguthaben vergessen sind, die irgendwie von den Besitzern, Pensionskassen, wie auch immer, da geht das irgendwie vergessen, manchmal, wenn eine Firma Konkurs macht oder so irgendwie. Und über 10 Milliarden liegen nur auf Schweizer Banken, von denen ihre Besitzer nichts wissen. Schon noch verrückt, oder? Meistens Erbschaften. Du bist Erbe, weißt es aber nicht. Und das ist unglaublich. Aber wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Das ganz Allerkrasseste auf der Welt. Dass es Milliarden von Menschen gibt, die nichts von ihrer himmlischen Erbschaft wissen. Das ist eine unglaubliche Tatsache. Und seit 2015 existiert mindestens in der Schweiz ein Plan, wie man solche Erben ausfindig machen kann oder was dann geschieht mit dem Geld, wenn die nach 60 Jahren nicht ausfindig gemacht worden sind. Dann bekommt es der Staat, das heißt wir. Du bist also potenziell Millionär und das meine ich jetzt durchaus irdisch und himmlisch. Und so einen Plan hat Gott auch. Gott hat auch einen Vorsorgeplan eigentlich. Ups, jetzt ist er schon wieder weg, der Vorsorgeplan Gottes, aber er kommt wieder. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen. Doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn. Genau so, wie er es sich vorgenommen hat. Das ist doch schon mal eine gute Botschaft. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde in Christus Jesus vereinigt werden. Wenn du aber weißt, dass du später über die Pensionskasse oder eine Erbschaft ein gutes Leben erwarten kannst, was bewirkt das in dir? Ich würde mal sagen, eine gewisse Entspannung. Und wenn du es nicht weißt oder eben nichts hast, dann bist du vielleicht ein bisschen unsicher, was da auf dich zukommt. Wie sieht es aber mit diesem Erbe im Himmel aus? Mit deinem Leben? Eine wichtige Frage, unglaublich wichtige Frage, die man sich stellen muss. Aber hier haben wir ja noch andere gute Fragen gesandt. Und zwar so etwas wie, kennt man sich gegenseitig noch im Himmel? Wie ist das eigentlich mit der Ehe? Geht das weiter nach dem Tod? So, bis dass der Tod uns scheidet, oder? Wie ist das mit der Zuneigung? Werden wir das noch verspüren? Jemand hat auch konkret gefragt, auch sexuell. Gibt es das noch im Himmel? Wie werden wir die Liebe, die Zuneigung leben? Natürlich eine ganz wichtige Frage, wie alt ist man dann im Himmel? Kann man im Himmel krank werden? Welche Sprache spricht Gott und welche werden wir dann sprechen? Einige sagen, alle werden Schweizerdeutsch sprechen, weil das so schwierig ist, weil man eine Ewigkeit braucht, um das zu lernen. Es gibt Leute, die sind schon 10 Jahre in der Schweiz und können es schon einigermaßen und andere sind 50 Jahre und können es noch nicht. Werden wir im Himmel zu Engeln? Was ist mit den Tieren? Werden sie auch erlöst? Darüber haben wir schon gesprochen, das werde ich heute nicht anschneiden. Genau. Einige dieser Fragen werden vielleicht auch offen bleiben, die du hast. Ich finde das eigentlich nicht so schlecht. Wenn da alle Fragen beantwortet sind, dann ist es schon für mich nicht mehr so attraktiv, in den Himmel zu kommen. Einfach, weil ich sehr neugierig bin. Ich entdecke gerne Neues. Und darum bin ich eigentlich froh, dass noch nicht alles einfach so klar ist, so berechenbar. Die meisten Menschen wünschen sich interessanterweise schon hier auf der Erde ein Himmel auf Erden. Das ist ja so ein Begriff, oder? Himmel auf Erden. Möglichst das schon hier zu erleben, ohne wirklich zu wissen, was der Himmel überhaupt ist. Ist noch interessant, oder? Man wünscht sich was und weiß gar nicht, was man sich da wünscht. Vielleicht einfach darum, weil die Menschen instinktiv wissen, es wird unglaublich großartig sein im Himmel. Unvorstellbar großartig. Unsere Erwartung an unsere ewige Zukunft ist vielleicht darum so irdisch geprägt, weil wir uns ja logischerweise einfach nichts anderes vorstellen können, weil wir ja noch nichts anderes kennen. Die Frage ist, sind diese Vorstellungen zu Recht oder zu Unrecht so irdisch? Es gibt hier zwei Lager, könnte man vielleicht sagen. Die Utopisten, sie erwarten das Unerwartete. Und die Realisten oder die Irdischen oder wie auch immer, die etwas sehr, eine sehr irdische Erde, Himmel erwarten, einfach auf perfekt gestylt. Da ist dann einfach alles perfekt. Also was soll man, wie soll man sich orientieren? Ich denke, die einzige Orientierung, die es gibt für uns, ist die Bibel. Wir haben keine andere Orientierung. Diese Nahtoderfahrungen, die widersprechen sich teilweise grundlegend, die sind nicht verlässlich genug. Da wissen wir nie genau, was ist Fantasie, was könnte vielleicht wirklich sein. Gott hat uns die Sache eher so erklärt, dass er gesagt hat, niemand kommt zurück, niemand. Aber das lasse ich mal offen. So oder so ist es so, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir denken, ja, was sagt die Bibel über die Ewigkeit, über den Himmel, dann ist das alles verteilt, oder? In der ganzen Bibel, überall sind so kleine Aussagen, so kleine Häppchen. Bei Daniel, bei den Psalmen, bei Jesus natürlich oder Paulus, bei der Offenbarung und auch bei den übrigen Propheten oder übrigen Schriften gibt es überall wieder so kleine Hinweise. Es ist eigentlich so wie bei einem Puzzle. Alles ist einfach irgendwie da, aber es ist nicht chronologisch, selten chronologisch irgendwie aufgelistet und man muss sich das so ein bisschen zusammensetzen. Das gibt etliche Mühe. Natürlich, wie fängt man an bei einem Puzzle? Man fängt mal mit den Ecken an und mit den Rändern und dann fängt man an, so ein bisschen einzufüllen. Genau. Aber bei diesem Puzzle ist es auch so, da ist wirklich nicht alles da vom Puzzle. Die Bibel gibt kein vollständiges Bild. Trotzdem kann man schon ein wenig erahnen, ja, was könnte das sein? Man bekommt so leise Ahnungen, alles noch ein wenig verschwommen, vielleicht auch ein wenig farblos, ein bisschen steril. Und dann geht das so weiter, es klärt sich, aber es ist einfach immer noch nicht klar. Und was dann wirklich sein wird, die ganze Schönheit, die ganze Herrlichkeit, das Bild, wie es wirklich ist, das werden wir dann erst erkennen, wenn wir mal da sind, dann haben wir einen Eindruck, der uns überwältigen wird. Was die Realisten und Utopisten betrifft, so haben wohl beide ein Stück weit recht, wenn ich die Bibel da so lese. Es wird Bereiche gehen, welche dem sehr nahe kommen, was wir bereits jetzt in unserem Leben haben, was bereits jetzt unser Leben bestimmt. Aber dann gibt es auch Dinge und Realitäten, werden völlig anders sein. Er wird zugleich irdisch perfekt sein wie überirdisch und unerwartet. Und das ist so eine interessante Spannung. Es gibt ja Menschen, die neigen zu schwarz-weiß, aber Gott ist selten schwarz-weiß. Er ist sehr farbig und er hat viel vom Himmlischen bereits jetzt in uns angelegt, das werden wir noch sehen. Und eine Frage, die auch aufgetaucht ist, ist dann tatsächlich, wird man sich da noch kennen? Das sind so jetzt die irdischen Aspekte, ich komme da mal ein bisschen auf diese Ebene zuerst. Wird man sich noch kennen? Schon spannende Frage. Wir haben schon mal bei der ersten Predigt gesehen, dass die Bibel erzählt vom reichen Mann, der Abraham bittet, Lazarus als Warner zu seinem Bruder zu schicken. Und Jesus muss dann das, oder beziehungsweise Abraham lehnt das dann ab und sagt, es ist leider nicht möglich und es nützt ja auch nichts. Die Menschen leben sowieso letztendlich so, wie sie es wollen und lassen sich nicht wirklich warnen. Das weist schon mal darauf hin, also dieser Mann, dieser reiche Mann hat mal Lazarus schon gekannt und er erinnert sich auch immer noch an seine Familie, die immer noch lebt. Also die Erinnerungen sind scheinbar noch da. Und Jesaja 25,8 sagt, dass im Himmel jede Träne abgewischt wird. Jede Träne. Dies deutet darauf hin, dass wir uns an unser altes Leben erinnern. Und da gibt es natürlich Menschen, die erleben so traumatische Dinge, dass kann man nicht mal aussprechen, das ist zu schmerzhaft. Die gehen an diesen Dingen kaputt und einige machen sogar Selbstmord. Und was mich tröstet, ich glaube nicht daran, dass Selbstmörder automatisch in die Hölle kommen, das steht nirgends in der Bibel, sondern was ich glaube, ist, Gott wischt jede Träne ab. Also auch dein Leben, dort, wo dein Leben total aus dem Ruder gelaufen ist oder wo phasenweise schreckliche Dinge geschehen sind, die du ständig versuchst zu verdrängen, wenn es dir gelingt, ist es vielleicht auf eine Weise gut. Und wenn du immer wieder eingeholt wirst, dann darfst du wissen, eines Tages wird jede Träne abgewischt werden. Von Gott persönlich. Und du wirst dich erinnern, aber es wird nicht mehr schmerzen. Vielleicht, weil Gottes unglaubliches, vergebendes Herz auch in dir sich ausbreitet, dass Dinge gut kommen, die vielleicht nicht mehr bis jetzt gut gekommen sind und vielleicht auch nie mehr wirklich gut kommen auf dieser Erde. Wir werden uns an unser altes Leben erinnern, Freud natürlich auch und Leid, Freunde und Feinde, Höhen und Tiefen und so weiter. Dann kommt natürlich dann eben die Frage auch auf dieser Beziehungsebene, man kennt sich, wie ist das mit der Ehe? Einige meinen, Asafs Psalm 73 beweise, dass wir im Himmel nur noch ausschließlich an Gott interessiert wären und kein Interesse mehr da sei für andere Menschen, weil er in einem Psalm betet, wen habe ich im Himmel außer dir? Aber er spricht hier nicht, das ist jetzt kein prophetischer Psalm über den Himmel, sondern es ist im Kontext gelesen, geht es um die Schwierigkeiten, die er auf der Erde hat. Und er sagt, das ist mir einfach, das auf der Erde ist mir nicht so wichtig, wenn ich weiß, dass ich dich im Himmel habe. Das sieht man dort im Kontext ganz klar. Es geht um das Leiden auf der Erde und um diese Fokussierung, diese Hoffnung auf diesen Gott, der eines Tages alles gut machen wird. Die Antwort auf diese wichtige Frage finden wir darum nicht bei Asaf, sondern letztendlich bei der Ursprungsabsicht Gottes mit den Menschen vor dem Sündenfall. Der Herr hat ja gesprochen, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und das ist die Realität. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Wir sind zur Gemeinschaft designed, gemacht. Die Gemeinschaft mit Gott natürlich, aber eben auch, Gott ist nicht ein eifersüchtiger Gott in dem Sinn, dass er nicht will, dass wir Gemeinschaft mit anderen Menschen haben. Und diese Gemeinschaft, die vielfältig auf dieser Erde immer wieder angegriffen wird, oft auch zerstört wird, diese Gemeinschaft wird wiederhergestellt. Im Himmel wird alles, das ist das Prinzip, im Himmel wird alles wiederhergestellt werden, was vor dem Sündenfall schon da war. Darum geht es, oder? Und wenn vorher schon die Gemeinschaft da war, wird auch die Gemeinschaft, die von Sünde korrumpierte Gemeinschaft wiederhergestellt. Das ist der Himmel, nicht die Auflösung der Gemeinschaft. Natürlich, jetzt kommt etwas dazu. Das primäre Gegenüber wird dann nicht mehr der Ehepartner sein, sondern das wird Gott selbst sein, oder? Gott selbst war auch im Paradies ihr Gegenüber. Gott, und dann noch einmal eine neue Dimension bekommen. Jesus wird unser der sein, der uns, in dem wir uns sehen, der uns gegenüber ist. Und meine Frau Simone wird dann die erste menschliche Person sein nach Jesus. Sie wird nicht vor Jesus kommen in meinem Leben. Und auch ich werde nicht vor Jesus kommen in ihrem Leben. Ganz klar ist es, hat Jesus es selber gesagt in Matthäus 22, 30, in der Auferstehung, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Achtung, nicht, sie sind Engel Gottes, sondern wie die Engel, die eben nicht verheiratet sind. Das bedeutet aber eben nicht, dass wir einander vergessen. Ich erinnere mich noch, das darf ich glaube ich schon erzählen, als Simone und ich, als wir uns kennengelernt haben, da habe ich gespürt, da gibt es jemanden, der kommt noch vor mir. Der heißt Jesus. Und ich war richtig eifersüchtig. Also mich hat das genervt. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, diese Christen. Unglaublich. Aber heute verstehe ich das. Es ist nicht mal was Neues, dass es dann im Himmel so sein wird. Es ist nur wiederhergestellt, geheilt. Wir sollten auch hier auf der Erde nicht Menschen vor Gott stellen. Oder nicht? Nichts Neues. Aber neu wird sein, dass wir gemeinsam Gottes Liebe, Gottes Vergebung und eben auch die Gemeinschaft mit Gott erleben werden. Wir sind sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir Gott begegnen. Das heißt, es ist für uns eher schwierig, einen typischen christlichen Eheabend mit gemeinsamem Gebet und Bibelstudium zu erleben. Schlimm, hä? Ganz schlimm. Aber wir werden wiederhergestellt. Wir werden wiederhergestellt. Und dann wird nichts uns trennen. Auch, ich weiß ja nicht, wie die anderen Ehen das so erleben, aber ich habe eine gewisse seelsorgliche Erfahrung, ich rede also jetzt nicht von uns, aber gewisse Ehen sind manchmal auch ein bisschen schwierig. Da ist ja nicht einfach bedingungslose Liebe und Annahme in jeder Situation, völlig selbstlose Hingabe. Also es gibt zwei, drei, die wissen, wovon ich spreche. Im Himmel wird das eben so sein. Dort werden wir Ehe auf eine Art und Weise erleben, wie wir sie hier auf der Erde, wie wir uns vielleicht danach sehnen, aber eben dank der Sünde eben nicht erleben können. Aber dort wird diese Sünde weggradiert sein und die Beziehungen werden auf ein völlig anderes Niveau kommen. Du hast das noch mit niemandem erlebt, was du dann erleben wirst mit deinen Feinden. Das wird so schön sein. Du wirst deine Feinde umarmen und sagen, wow, wow, jetzt bei Jesus. Hab gar nicht gewusst, dass du ein toller Kerl bist. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu stark für viele, aber hey, das erwartet euch. Und jetzt überlegt euch mal das mit euren Freunden. Das wird ein Fest werden, oder nicht? Können wir uns noch nicht vorstellen. Ich weiß, es ist auch ein bisschen utopisch, aber es ist trotzdem auch irdisch. Es wird Friede sein. Vertrauen. Ich könnte jetzt eine ewige Liste machen. Ich will einfach sagen, alles, wonach du dich heute im Grunde genommen sehnst, aus der Tiefe deines Herzens, das wird dann sein. Amen. Niemand wird sich abgelehnt fühlen. Das ist vorbei. Das gibt es nicht mehr. Unmöglich. Keine Ablehnung. Liebe ist nach biblischem Verständnis ja, also im Griechischen gibt es drei Begriffe, Agape, uneigennützige, selbstlose Liebe, Eros, das ist dann die sexuelle und sinnliche Liebe und Philia, Freundesliebe, Sympathie, die Liebe, die Menschen verbindet, die sich einfach so kennen, die sich schon gut kennen. Und es ist sicher so, Eros wird vermutlich keine große Rolle mehr spielen, die sexuelle Liebe. Aber Agape und Philia, diese beiden lieben werden wusch, nach oben gehen wie eine Rakete. Und wir wissen ja, solche Gefühle, Glücksgefühle, das ist ja Chemie, oder? In unserem Kopf, Serotonin und auch andere Hormone. Und also diese Drüsen, die werden vermutlich 10-mal so groß heranwachsen, damit sie nachkommen, mit Glücksgefühlen zu produzieren. Also, das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Ha? Aber ich denke, ich habe das am Anfang schon gesagt, wir dürfen ein wenig spekulieren und wir dürfen ein wenig träumen. Und ich kann nur sagen, alle unsere Träume werden zu klein sein. Das ist mal ganz sicher. Wir werden wirklich Himmel auf Erden erleben. Dann eben noch eine andere Frage, welches Alter hat man im Himmel? Es gibt hier keine wirklich klare Auskunft. Jesaja 11, 8 sagt da was, ist vielleicht die einzige Bibelstelle, in welcher Kinder im Himmelreich erwähnt werden. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Okay, wir wissen, wir sollten nicht wegen einem oder zwei Bibelstellen eine Lehre machen, darum mache ich das jetzt auch nicht. Aber im 13. Jahrhundert bereits kam die Kirche zum Schluss, dass der Mensch in seinem besten Alter auferstehen wird, also mit damals, aus damaliger Sicht, circa 30 Jahren. Heute würde ich sagen, ja, 59, fast 60 ist auch nicht schlecht. Also mal schauen. Genau. Möglicherweise, also was Kinder betrifft, die gestorben sind, werden sie auch dann eben halt so sein, in diesem Alter, in dem sie gestorben sind, eben weil wir uns ja wieder erkennen. Und Eltern können dann zuschauen, wie diese Kinder im Himmel groß wachsen, bis sie das beste Alter erreicht haben. Weiß ich nicht, aber da muss eine wunderbare Kindheit geben, die so aufwachsen dürfen, wenn es denn so ist. Werden wir unsere Identität behalten? Okay, Sprache. Gut. Ja, jetzt fehlt vielleicht, ich habe mal ein paar Folien gelöscht, dann habe ich vermutlich eine zu viel gelöscht. Werden wir unsere Identität behalten? Jesus fordert uns auf, schon hier auf der Erde zu sterben. Er sagt, du musst hier sterben, damit du das richtige wahre Leben erleben kannst. Es bedeutet, dass es einen gewissen inneren Prozess benötigt, um zur vollen Reife eines Menschen heranzureifen. Habt ihr das auch schon verspürt, diese Wachstumsschmerzen, diese Reifeschmerzen, diese inneren? Also wenn man Teenie ist, weiß man, hat man das im Knie. Ich hatte gerade, als ich hierher gefahren bin, auch ein bisschen Knieschmerzen. Also ich bin immer noch am Reifen. Und das wird also schon hier auf der Erde, sollen wir ja reifen. Habt ihr auch schon mal eine so schöne Avocado gesehen? So gedacht, die ist, glaube ich, gut aufgeschnitten und dann war die einfach noch hart. Hä? Ist doch traurig, sowas. Wir sind manchmal auch so harte, unreife Avocados. Und man sieht das von außen eben nicht wirklich. Erst wenn du sie wirklich genießen willst, dann siehst du, die ist ungenießbar. Es gibt Zeiten, da bin ich sehr ungenießbar und genau. Im Himmel werden wir alle immer noch unsere Identität haben, unsere Art und Weise, aber einfach durch den Heiligen Geist gereift. Ihr kennt ja diesen Trick, wenn du eine Frucht hast, die noch nicht so reif ist, was machst du dann? Du legst sie zu den Äpfeln. Warum? Weil, und wenn du das machst und es nicht weißt, hast du schnell eine fleckige Banane zum Beispiel. Weil Äpfel strömen Ethylen aus, das ist ein Reifegas, das bringt die anderen Früchte zum Reifen. Also kannst du nachträglich zu Hause Früchte nachreifen lassen, indem du sie zu einem Apfel legst. Und ich würde mal sagen, der Heilige Geist ist auch so ein Reifegas, oder? In unserem Leben. Er lässt uns reifen. Und viele, und ich auch, bin noch viel zu wenig begast worden von diesem Heiligen Geist. Und im Himmel
werdet ihr mich dann in der vollen Blüte erleben. Also, ich muss euch warnen. Und so wird es auch mit dir sein. Du wirst deinen Charakter behalten, aber er wird geheiligt sein und gereift sein. Ich weiß, wie viele Menschen darunter leiden, dass sie heute noch nicht so geheiligt sein können, wie sie gerne wären. Das ist nicht so einfach, oder? Da kannst du nicht einfach schnell 2 Stunden Seelsorge beim Markus nehmen und dann ist es gut. Und es gibt viel bessere Seelsorger als ich, aber dort im Himmel werden wir vollendet, sagt die Bibel. Auch darauf freue ich mich, euch alle vollendet zu sehen. Und mich natürlich. Genau, also da freue ich mich wirklich drauf, das wird unglaublich sein. Und es wird immer noch große, kleine Menschen geben, es wird dünnere und festere, stärkere Menschen geben, aber all das ohne Essprobleme, oder? Aber wir sind unterschiedlich gebaut von Anfang an. Da kommen Babys auf die Welt, die sind wirklich, wie viel Gramm? Also ich spreche jetzt nicht von Frühgeburten, aber auch beim normalen Geburtstermin kann das erhebliche Unterschiede geben. Das ist genetisch festgelegt. Das wird so bleiben. Aber eben auch hier alles aus diesem Friede heraus, den man in Gott hat. Alles ohne Scham. Wir werden uns anschauen, da wird auch die Hautfarbe weiter Unterschiede geben, aber alles ohne Scham und ohne Hochmut, oder? Weil bei uns ist vielleicht eher der Hochmut das Problem in dieser Sache, weil diese Dinge sind gegeben. Denn es heißt bei Offenbarung, Jesus sah, jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, alle Sprachen der Welt waren zu hören. Und ich freue mich, wenn also im Himmel, wenn wir Kaffee trinken, die Schweizer haben natürlich eine Jura-Maschine und ich hoffe, die Äthiopier machen immer noch äthiopische Kaffeezeremonie, oder? Und da werde ich dann dabei sein und auch mal äthiopischen Kaffee trinken gehen und nicht nur Schweizer oder italienischen Kaffee. Es wird keine Krankheiten mehr geben. Gewisse Persönlichkeitsmerkmale sind ja auch Folge einer Krankheit. Hast du zu wenig Lithium im Hirn, hast du ein Problem, oder? Und so weiter. Das alles wird wegfallen. Alle diese Dinge werden wegfallen. Genetische Defekte, Menschen, die behindert sind, Menschen, die Unfälle gehabt haben, schon früh oder spät, die werden geheilt sein. Das hat auch eine Auswirkung auf die Psyche. Das hat eine Auswirkung auf die Art, wie wir anderen Menschen begegnen. Das wird alles geheilt sein, aber wir werden immer noch uns selbst sein. Wir werden nicht plötzlich Klone sein von Adam irgendwie. Dann kommen wir wirklich zur Sprache. Welche Sprache spricht Gott und wir? Als Pfingstler würde ich natürlich sagen, die Zunge. Aber nur, dass wir uns dann alle gegenseitig verstehen. Aber Offenbarung sagt eben auch, darum habe ich diese Folie auch gleich gelassen, es heißt hier ja auch, alle Sprachen der Welt waren zu hören. Also das ist schon mal interessant. Also ich freue mich jetzt schon, dass ich dann aufhören kann mit dem Chinesischunterricht, weil das wird dann einfach funktionieren. Genau. Behalten wir unser Geschlecht? Auf jeden Fall. Ganz einfach, Adam und Eva wurden so geschaffen vor dem Sündenfall, also behalten wir unser Geschlecht. Werde ich die eine Bibelstelle nicht noch einmal aufführen, die haben wir schon gelesen. Was werden wir dort tun, ist auch noch so eine Frage, die viele interessiert hat. Wichtige Frage. Was ist unsere Bedeutung? Was ist unsere Aufgabe? Und hier müssen wir nun wirklich wechseln, in den übernatürlichen Bereich des Himmels. Aber ich nehme noch einmal Jesaja, diesmal aber Vers 6. Jesaja 11, Vers 6. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Also das ist mal definitiv unrealistisch, wenn man das jetzt irdisch anschauen möchte. Ja, unrealistisch. Sicher. Was habe ich gesagt? Alles ist schon schöpfungsmäßig eigentlich angelegt. Das erleben wir einfach nicht. Wegen dem Sündenfall. Aber es gibt viele Dinge, das Königreich kommt immer wieder mal schon hier auf der Erde, wird hier schon sichtbar. Also das ist nichts Unmögliches. Ich denke, dass wir Hunde haben. Ja, was ist das anderes, als wir haben die Wölfe dazu gebracht, uns zu gehorchen und uns sogar zu lieben. Und das ist ein Wolf, ein wildes Tier eigentlich, oder? Und jetzt müsst ihr das mal anschauen, das hat mir Simone gestern gezeigt. Ich habe es eifrig im Internet gesucht und gefunden. Kann man das sehen? Das ist eine Maus, die lebt. Noch einmal. Ja, beste Freunde, beste Kumpel. Das ist nicht schlecht. Ha? Also, wir sehen hier, es ist möglich, schon hier auf der Erde. Unglaublich. Das bedeutet natürlich, dass bei den Raubtieren die Zähne anders wachsen müssen, weil gut, die Hunde und Katzen haben wir auch schon dazu gebracht, Müsli zu essen, wie wir. Also das ist ja Müsli hauptsächlich, dieses Hundefutter habe ich schon probiert. Ja wirklich, ich habe schon aus der Dose oder Trockenfutter habe ich alles probiert. Ich wollte wissen, was mein Hund da vorgesetzt bekommt. Es ist einfach Müsli und meistens noch mit ein wenig Rauchgeschmack und so. Hat weniger Fleisch als ist nicht viel Fleisch drin. Die essen weniger Fleisch als wir. Trotzdem muss bei vielen Tieren hier natürlich noch eine Verwandlung geschehen, dass sie eben auch pflanzlich, rein pflanzlich sich ernähren können. Die werden dann nicht mehr so spitze Zähne haben, weil die nützen ja dann nichts. Sondern sie werden so wie Kühe oder so, oder eben wie wir Menschen, wir können auch beides essen ohne Probleme. Genau, und da müssen sie aber auch noch, der Verdauungsapparat muss sich ja dann auch umstellen, also das wird schon eine massive Verwandlung geben im Himmel. Werden dann vielleicht auch die Pflanzen so Carnitin oder was auch immer enthalten, ich weiß nicht. Oder vielleicht gibt es dann auch Steakbäume, mal schauen. Ja, wir wissen das ja nicht, oder? Es ist einfach gesagt, die werden friedlich beieinander wohnen. Also da wird sich schon einiges ändern, was wir uns heute nicht vorstellen können. Also neben den Dingen, die ähnlich sein werden, wird es Dinge geben, die sind komplett anders. Stellt euch da schon mal drauf ein. Oder eben, wie gesagt, schon beides gleichzeitig eben. Zum Beispiel lässt die Bibel keinen Zweifel daran, dass wir im Himmel auch Aufgaben haben werden. Die Aufgabe zu haben, also den Garten Eden zu bewahren und zu bebauen, ist ja auch vor dem Sündenfall den Menschen gegeben worden. Das heißt, Arbeit ist eigentlich ein Vorrecht, obwohl wir uns alle auf die Pensionierung freuen. Und das liegt einfach daran, dass auf die Arbeit kam der Fluch und hat wieder mal alles kaputt gemacht, mühsam gemacht, dass man schwitzt und keucht und Bandscheibenschäden hat oder Depressionen oder Burnout oder was auch immer. Das ist nicht, weil die Arbeit schlecht ist, sondern das ist, weil auch über diesen Aspekt des Lebens die Wiederherstellung noch nicht geschehen ist. Aber du darfst dich freuen, endlich nicht mehr pensioniert, endlich wieder wissen, wozu man aufsteht. Ist das nicht wunderbar? Also ich meine es jetzt ganz ernst, weil du kannst dann Dinge machen, die dir wirklich entsprechen. Ich habe gesagt, jeder von uns ist unterschiedlich. Bedeutet, wir haben unterschiedliche Talente und Gaben, wir werden nicht alle das Gleiche machen. Also könnt ihr froh sein, dass ich gewisse Dinge dann nicht mehr machen muss. Ich werde dann das machen, was mir ganz genau entspricht. Und ich werde es machen mit Freude, mit Hingabe, ohne so bitteres Gesicht. Und das wird schon eine ganz andere Atmosphäre sein. Aber was mich eben schon, jetzt kommen wir, das ist jetzt immer noch ein bisschen irdisch, oder? Aber jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Wir werden ja nicht immer alle vermutlich mal am gleichen Ort zu tun haben. Manchmal haben wir vielleicht eine Aufgabe, die ist weit weg. Wisst ihr, was ihr da nicht tun werdet? Ihr werdet nicht Auto fahren. Ihr werdet die Fluglinie benutzen. Ich komme noch darauf. Ja, ich muss jetzt gleich, habe mich jetzt gleich umgestellt. Ich mache gleich zwei Schriftzüge da. Wir werden mit Philippus Airline reisen. Philippus war ein Apostel. Das war einer der Diakone, der noch gewählt wurde. Und der wurde dann von Gott gesandt, irgendwie so fast in die Wüste. Da musste er gehen und ist dort diesem Mann begegnet, der Interesse hatte an Gott. Und er hat ihm alles erklärt und hat ihm den Weg gezeigt zu Gott. Das kann man nämlich gut erklären. Und dann hat dieser Mann gesagt, okay, gut, ich will mich taufen lassen. Wenn das ja so ist, wie du erzählst, Philippus, dann darf ich mich taufen lassen. Und er, ja klar, wenn du bereit bist und wenn du glaubst, dass wenn du Jesus einlädst in dein Leben, dass er dir vergibt und dass du sein Kind wirst, dann lass dich taufen. Dann hat er ihn getauft, dann ist er aus dem Fluss rausgestiegen und schwupp war er weg. Tack, an einem anderen Ort. Vermutlich hat er ein bisschen zu lange getauft und dann hat es pressiert und dann musste er für den nächsten Auftrag nach Aschdod. Was er dort gemacht hat, könnt ihr nicht lesen, aber ihr könnt das nachlesen. Also bei Apostelgeschichte 8,39, das ist eben Philippus Airline. Eine andere Versetzung ist die, die vorher geschehen ist, noch als Jesus gelebt hat, zusammen mit den drei engsten Jüngern. Petrus, Jakobus und Johannes sind sie auf den Berg gestiegen und dann kamen eben auch zwei Menschen zu ihnen, zwei verstorbene Menschen, die schon im Himmel waren. Also das zeigt, Menschen können den Himmel verlassen, konnten damals schon den Himmel verlassen und auf die Erde kommen und materialisieren sozusagen, Raumschiff Enterprise, beamen und hatten hier einen Körper. Oder? Das ist nicht Science Fiction. Das ist die Realität, die Jesus erlebt hat, die Jünger erlebt haben. Menschen sind auf die Erde transferiert worden. Das war eine große Ausnahme, sonst macht Gott das nicht. Es geht um die Aufgabe. Wenn es nötig ist, dann verleiht Gott uns Fähigkeiten, die eigentlich nur er hat. Also Adam und Eva wollten sein wie Gott. Aber das entscheidet Gott, nicht wir. Und wenn er sagt, doch, ich gebe dir diese Fähigkeit, dann geschieht's. Und Philippus wurde auf der Erde versetzt. Und dann gibt es noch ein drittes Beispiel, Apostel Paulus, der wurde dann hinaufversetzt. Also Menschen wurden herunterversetzt auf die Erde vom Himmel. Menschen wurden auf der Erde von einem Ort an einen anderen versetzt. Und Menschen wurden von der Erde in den Himmel versetzt. Paulus. In den dritten Himmel sogar, oder was auch immer das heißt, werde ich nicht darauf eingehen, weil ich es nicht weiß. Sonst würde ich es euch sagen. Also, das ist klar, diese Menschen, wir Menschen werden eine Fähigkeiten haben, die wir hier auf der Erde nicht haben. Und da kannst du jetzt so heilig leben, wie du willst. Das wird nicht eine Fähigkeit sein, die du je bekommen wirst hier auf der Erde und einsetzen kannst, wie du es willst. Ich sage euch das, weil ich schon Predigten gehört habe, dass man das kann, wenn man nur genug heilig ist. Also ich bin es noch nicht. Wisst ihr aber, was das Größte sein wird in der übernatürlichen Welt? Das ist die Begegnung mit Gott Vater persönlich. Das ist das Allergrößte. Da ist alles andere nichts dagegen. Kannst du dir das vorstellen? Nein, ich nicht. Aber ein kleines Gedankenexperiment hilft. Also was wird es für uns emotional bedeuten, Gott dem Vater zu begegnen? Noch einmal, wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Oder? Erstes Kapitel in der Bibel. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Wir schätzen manchmal diese Gemeinschaft nicht so wirklich, oder? Auch unter Menschen nicht immer. Aber wenn du jetzt vor die Wahl gestellt wirst, du kannst entweder in den Himmel, wo es kein Essen gibt, aber Menschen, oder du kannst in den Himmel, wo es Menschen gibt, aber wo man nicht essen muss, also wo es kein Essen gibt, aber man verhungert nicht. Essen fehlt einfach als Bestandteil. In welchen Himmel möchtest du lieber gehen? Will jemand lieber ins Schlaraffenland gehen, ohne Menschen? Nicht, oder? Wir werden alle werden wir den Himmel wählen mit Menschen, weil wir wissen, wir brauchen das, dazu sind wir da. Darum geht's. Was nützt dich das beste Festessen, wenn du es alleine essen musst? Oder? Jetzt, wenn das schon so ist, von Mensch zu Mensch, wie wird das sein, diese Begegnung mit dem lebendigen Gott? Eine Begegnung, die noch niemand von uns auf diese Art und Weise erlebt hat. Und Jesus hat uns ein Bild gegeben, er hat gesagt, das Bild vom verlorenen Sohn. Es geht nicht nur darum, dass du Gott begegnest, indem du vor Gott trittst. Ohne Angst, ohne Furcht, ohne schlechtes Gewissen, ohne Scham. Wie dieses Bild, das wir gehört haben. Das wird geschehen. Aber das Verrückte ist, du wirst in die Augen Gottes sehen und du wirst sehen, wie unglaublich er sich freut, dass er dir begegnen kann auf eine neue Art und Weise. Das ist total unvorstellbar, weil bis jetzt denken wir immer, ja, Gott hat den lieber und diesen lieber und jenen lieber und ich müsste noch und dann hätte er mich vielleicht auch ein wenig lieb, würde mich mal so ein bisschen fein anlächeln. Nein, dann wirst du deinem Vater im Himmel begegnen, der sich einfach nur riesig freut, dass du am Ziel angekommen bist, bei ihm. Und er wird dich in seine Arme nehmen. Und das ist unbeschreiblich. Das ist das Entscheidende. Und darum möchte ich dich heute fragen, wie ist das mit deinem Vorsorgeplan? Freust du dich darauf? Auf diese Begegnung. Bist du sicher, dass du dabei sein wirst? Hast du Interesse daran? Möchtest du diese himmlische Vorsorge Gottes erleben in deinem Leben? Es ist das Größte, was du dir vorstellen kannst. Nichts auf dieser Erde kann diese Zeit ersetzen. Nichts auf dieser Erde lohnt sich zu sagen, ich habe lieber das, was ich hier habe, verzichte auf den Himmel. Auf die Ewigkeit. Bist du schon Teilhaber? Hast du alles klar gemacht? Wenn du sicher bist, dass du diese Dinge erleben wirst, dann freu dich jetzt. Dann lebe mehr in der Freude. Dann lass das ein bisschen sehen auf deinem Gesicht, in deinem Leben, in deinen täglichen Dingen, die du tust. Lass es. Freu dich, lass es spüren, lass es dein Herz spüren, lass es die anderen Menschen spüren. Ehre Gott, danke ihm mit deiner Vorfreude. Oder? Also, als wir noch kleine Kinder hatten und so vor Weihnachten, meine Freude war genauso groß wie die meiner Kinder. Ihre Vorfreude zu sehen auf Weihnachten, nicht nur die Geschenke, natürlich auch die Geschenke. Einfach diese Vorfreude zu sehen bei den Kindern. Freu dich, weil Gott wird sich selber daran erfreuen, wenn du dich heute freust. Er wird diese Freude bereits mit dir teilen, schon ein Stück Gemeinschaft. Wenn du nicht sicher bist, dass du diese Dinge erleben wirst, dann kannst du es heute klar machen. Heute. Du musst nicht warten. Es ist so easy. Also ich weiß nicht, wie lange Philippus gebraucht hat, aber man kann jemandem in 10 Minuten den Weg erklären, wie das geht, wie man Teilhaber wird dieses göttlichen Vorsorgeplans. Er hat ja alles schon gegeben, Jesus. Er hat sein Leben gegeben, er hat den Preis bezahlt, er hat die Einlage gemacht. Sie ist da, du musst eigentlich nur unterschreiben. Ist alles vorbereitet. Und dann hast du dieses neue Leben schon hier auf dieser Erde mit Auswirkungen, weil der Himmel immer auch auf die Erde runterstrahlt. Eins ist klar,
Wenn du dich fragst, ja, will Gott das wirklich? Ich kann dir sagen, ja, Gott will das. Er hat das schon alles gemacht für dich. Und es steht klar, die ihn aber aufnahmen, das hat Jesus gesagt selber. Also das ist das, was die biblische Botschaft ist, die Jesus verkündigt hat. Und Johannes hat es dann so formuliert, die ihn, das ist Jesus, aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ganz einfach. Und wer mit dem Sohn Gottes verbunden ist, der hat das Leben. Es geht einfach darum, ob du dich verbindest oder nicht. Wer aber keine Gemeinschaft hat mit dem Sohn, der hat auch das Leben nicht. Es geht darum, dass du heute schon diese Umarmung wagst und sagst, ich will diese Gemeinschaft erleben. Und das braucht keine lange Ergänzungen mehr, als einfach dieses Ich will. Und dann kann man beten und du kannst ein Kind Gottes werden. Ich wünsche es mir, dass wir, wenn wir heute nach Hause gehen, jeder von uns mit dieser Vorfreude nach Hause geht, die ihn nie mehr verlässt, wenn möglich, und auch in schwierigen Zeiten zu seinem Weihnachtsstern wird, auf den er schaut. Das nächste Mal geht es dann um das Himmelreich. Da geht es darum, ich habe das mit der Regierung ein bisschen ausgelassen, wir werden regieren. Darüber werden wir das nächste Mal sprechen. Was bedeutet das, mit Christus zu regieren? Wer wird regieren? Wie werden wir regieren? Wie wird auch unser Verhältnis zu den Engeln sein? Darüber können wir dann das nächste Mal das genau anschauen. Jetzt möchte ich einfach noch beten. Und diejenigen, die denken, ja, ich möchte das sicher, ich fühle mich unsicher, ich bin nicht sicher. Ich möchte dich einladen, es sicher zu machen. Dass du nach vorne kommst, wir haben ein Gebetsteam und wir stehen zur Verfügung, wenn du Fragen hast. Wir können dir den Weg erklären und mit dir gemeinsam diesen Beziehungsbund mit Jesus schließen. Ich möchte dir Danke sagen, Herr, für deinen unglaublichen Plan. Oh, Herr, das ist so. Ich verstehe, wenn Paulus gesagt hat, am liebsten wäre er jetzt schon bei dir. Das ist wirklich zu verstehen, das, was uns erwartet, was du uns geschenkt hast in deinem Sohn Jesus Christus. Ich danke dir einfach, Vater im Himmel, ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, unser Leben noch viel mehr auf diese Wahrheit auszurichten, sie uns nicht erhaben zu lassen durch die Sorgen dieser Zeit, durch Angriffe des Feindes. Danke, dass du über uns wachst und uns zu diesem Moment begleitest, wo wir dir begegnen werden. In Jesu Namen. Amen. Amen.